Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shit Happens. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Person neben mir. So starte ich einfach jede Folge, aber jede Person ist einfach besonders, die hier sitzt. Und zwar mein bester Freund Lukas. Und wir werden heute über ganz, ganz viele Themen sprechen, vor allem über Therapie. Denn, du kannst dich ja gleich selbst einmal vorstellen. Habe ich was zwischen den Zähnen?
Nee.
Ich denke, ich rede gerade und ich spüre gerade, da ist was. Sicher?
Ja.
Weil wir haben gerade ein fettes Lachsbrot weggegessen. Richtig geil. Wir haben gerade, Baba ist hier auch noch mitgekommen, meine beste Freundin, mit der wir ja auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Wir haben uns gerade hier noch schön Frühstück reingehauen. Ich dachte gerade, bevor ich jetzt hier eine
Die ganze Folge
was zwischen den Zähnen habe. Okay. Aber gut. Magst du dich selbst einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Warum sitzt du hier? Über was reden wir heute?
Ja, ich bin Lukas, wie du schon gesagt hast. Danke für die Einladung. Schön, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Psychotherapeut in Ausbildung und wir kennen uns quasi schon seit der 5. Klasse, hatten da nicht so viel miteinander zu tun, aber irgendwann hat sich die 5a und die 5b sind älter geworden und sind sich irgendwie näher gekommen.
Meine beste Freundin fand ich auf einmal auch ganz gut.
Mhm. Und die habe ich jetzt geheiratet und ja, ich würde sagen, so seit 12, 13 Jahren sind wir relativ eng.
Mhm.
Und jetzt sitzen wir hier und sprechen ein bisschen über Therapie, weil ich das als Therapeut lerne und auch im Moment als Psychologe arbeite in einer Entzugsklinik in der Nähe von Hamburg. Und du ja als therapieerfahrene Patientin ja auch deinen Senf dazugeben kannst und ja auch auf deinem Insta-Kanal immer viel auch über mentale Gesundheit sprichst. Und ja.
Dachten wir, können wir unsere Kräfte einen und heute hoffentlich eine Folge für die HörerInnen aufnehmen, die irgendwie einen Mehrwert schaffen kann, wo man sich weniger allein fühlt oder auch gehört fühlt und das Gefühl hat, dass man was machen kann.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz wichtig und darüber werden wir heute ganz viel reden. Mhm. Bevor wir da ins Thema reindiven, stelle ich dir jetzt noch eine Frage. Baba hat dir bestimmt schon erzählt, was da für eine Frage auf dich zukommt.
Ich weiß auch nicht.
Wirklich? Okay. Genau, ich stelle nämlich jedem Gast eine Frage zum Anfang, um das Eis zu brechen.
Okay.
Ja? Und zwar, was war der unangenehmste Ort, an dem du kacken musstest?
Der unangenehmste Ort?
Oder die unangenehmste Situation?
Ja. Ich glaube, das damals für mich unangenehmste, jetzt ist es für mich kein Problem mehr, jetzt würde ich es einfach machen, aber da war ich mit meiner damaligen Freundin essen an meinem Geburtstag und habe dann schon so gemerkt, oh, ich muss auf Klo. Und das war, da waren wir noch relativ frisch zusammen und haben noch nicht so über das Thema aufs Klo gehen gesprochen oder sind voreinander das große Geschäft verrichten gegangen. und dann musste ich im Restaurant auf Klo gehen und war so, oh, das ist auch nicht nur ein bisschen Klo, sondern das ist richtig Magen-Darm irgendwie.
Oh, scheiße.
Und dann war ich da relativ lange auf Klo und dann war mir das auch peinlich, weil dann war ich ja klar, dass ich nicht nur pinkeln war, sondern groß und das war mir richtig unangenehm. Plus, dass es auch einfach ein bisschen wehgetan hat sozusagen.
Mhm.
Und das war richtig unangenehm. Jetzt wäre mir das nicht mehr so unangenehm, weil ich, ja, weil man spricht ja drüber mittlerweile.
Ja, wir sprechen darüber mittlerweile. Ich frag mich immer, ob wir in einer krassen Bubble sind, weil wir natürlich sehr, sehr sensibel alle mit dem Thema umgehen oder sehr offen mit dem Thema umgehen. Ich frage mich, ob das in anderen Freundeskreisen auch so ist. Meinst du, die reden über Kacken und Furzen oder nicht?
Ich hoffe es, weil ich hoffe, dass, weil das, es gibt ja diesen Spruch, lass raus, was keine Miete zahlt.
Mhm.
Und es ist einfach unangenehm, wenn man nicht auf Klo gehen kann.
Ja, oder weil so Pupse anhalten oder so.
Man kriegt Bauchschmerzen davon und
Digga, der furzt so viel. Wir fragen uns immer, wer ist das? Sind das die Hunde? Ist das Fabi oder ist es Lukas?
Einer ist immer schuldig.
Ich pupse noch nicht so vor euch, sondern ich mache dann so, weil ich habe das richtig oft nach dem Essen, dass ich dann so einen verkrampften Bauch bekomme und dann gehe ich so aufs Sofa. Ist dir schon mal aufgefallen?
Ja, ich dachte, immer du Bauchweh hast.
Ja, habe ich auch. Es hängt dann zusammen bei mir dann immer.
Ja.
Nee, aber ja, hoffentlich sprechen da alle ein bisschen offener drüber.
Das kann ich jedem empfehlen, weil das einfach wirklich das Wohlbefinden steigert, wenn man auf Klo gehen kann.
Ja, voll. Und das ist auch so eine Sache. Früher war es bei mir so, dass ich mit Männern darüber nicht reden konnte, weil ich mich da vor Männern noch viel mehr geschämt habe als vor Freundinnen. Und ihr wart so die Ersten, oder ich weiß noch, es gab eine Situation, als ich aus dem Auslandsjahr zurückgekommen bin, wo es richtig schlimm war bei mir mit 16, wo ich ja mit niemandem drüber geredet habe. Warst du, glaube ich, dann bei Vava oder so? Oder nee, doch, du warst dann bei Vava und meintest direkt so, boah, ich habe voll Durchfall, ich muss mal kurz auf Toilette. Und da war ich direkt so, oh mein Gott, wie cool, man kann einfach offen drüber reden. Ja. Und du warst so der erste Mann, mit dem ich da auch offen darüber gesprochen habe. Und wie gesagt, jetzt in unserer Freundesgruppe mit noch einem anderen Pärchen, der geht auch ständig auf Toilette. Es ist halt einfach ganz normal. Der geht
wirklich ständig auf Klo.
Der geht gefühlt noch häufiger auf Toilette als ich und der hat keinen Reizdarm.
Weiß ich gar nicht.
Weiß ich auch nicht. Vielleicht sollte der mal zum Arzt, vielleicht sollte der sich mal die Folge mit Katja anhören, wo sie ja, ein bisschen vielleicht darüber aufklärt, was ein Reizdarm sein kann.
Nee. Also ja, ich bin großer Fan davon, offener Kommunikation.
Bei allen Themen.
Ich kann es verstehen, wenn man sich gerade irgendwie in der Kennenlernphase ist und das jetzt noch nicht so intensiv ist, alles mit dem Vertrauen und so weiter, dass man sich da so ein bisschen für schämt. Aber auch da lade ich jeden zu ein, einfach offen drüber zu reden.
Mhm.
Ich finde es in manchen Situationen immer noch unangenehm, auf Klo zu gehen. Wenn es zum Beispiel nur irgendwie im Restaurant ein einziges Klo gibt und es so direkt am Essensraum mit dran ist, was ja in so kleinen Cafés oft ist.
Da will man halt auch nicht einen reinkloppen dann. Ja.
Muss man
also es geht aber, guck mal, es geht auch gesunden Menschen so. Das ist ja nicht nur, also es ist ja auch Menschen ohne Reizdarm haben diese Probleme. Ja. Das ist halt jedem ein bisschen unangenehm. Aber ich glaube, wenn man halt offen drüber kommuniziert und in solchen Situationen darf einem das ja auch unangenehm sein, einem darf das immer unangenehm sein. Aber gerade so im Freundes- und Familienkreis, das ist doch einfach schön, wenn man oder wenn man auch zusammen in Urlauben fährt und so. Man kann es ja nicht verheimlichen.
Eine Woche lang jeder muss auf Klo gehen. Das ist ja unangenehm und ungesund, glaube ich, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch
also
sagen.
Ich würde auch alle Restaurants einladen, bitte zwei Toiletten nicht direkt an einem, nicht direkt am Essensraum. Mindestens zwei Toiletten würde ich.
Warum bist du noch dann in Schottland?
Ja, da.
Ja, musst du auch die ganze Zeit dran denken.
Das ist das schlimmste Café.
Das ist mein Lieblingscafé. Das ist so lecker.
Es ist so lecker, aber es gibt nur ein Klo, was direkt am Frühstücksraum dran ist.
Ja, und alle Krise sehen. Und da habe ich auch eine richtig fette Panikattacke gehabt. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ihr eine Panikattacke von mir mitbekommen habt. Ne? Im Auto, kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, das weiß ich noch.
Das war nach Corona, weil in der Corona-Zeit wurde es bei mir auch viel, viel schlimmer alles, weil man da so komplett außer der Übung auch war. Bei so einer Angststörung oder grundsätzlich ist es ja auch ganz viel Übungssache und eine Regelmäßigkeit.
Ja.
Und wenn man es regelmäßiger macht, wird es irgendwann einfacher. Und in der Corona-Zeit war ja wirklich, ging ja gar nichts. Wie viele Jahre ging das? 2 Jahre oder so?
Ja, also im Winter 19 kam das auf, dann war es so bis Frühjahr 2020 und dann ja nochmal der Winter 2020 bis 21.
Genau, also es waren so
Sommer
zwei.
War es ja ein bisschen gelockerter.
Ja, genau. Und dann, also da fing das bei mir mit den Ängsten richtig schlimm dann an, weil dann auch auf einmal ich gespürt habe, okay, warum habe ich denn jetzt Angst? Also Corona an sich hat mir halt unfassbar Angst gemacht und die Krankheiten und dann haben wir auch irgendwann realisiert, gut, das geht auch in eine ungesunde Richtung, dass ich mir auf einmal Sachen einbilde, die ich auch habe. Also schwierig auf jeden Fall die Phase. Und danach hatten wir dann Urlaub zusammen. Da haben wir euch dann besucht in Schottland und sind zu euch geflogen. Und dann merkte ich schon, auf einmal habe ich auch ein Thema mit Flügen, weil das war früher auch nicht so, weil das war auch eine riesige Herausforderung für mich, da eine Stunde hinzufliegen.
Da gibt es ja auch nur manchmal nur so zwei Klos
in
so Flieger.
Ja, und du kannst es dann, du darfst es dann nicht nutzen bei Start und Landung. Ja. Und das kriegen ja auch alle mit. Und dann kommen solche News, weißt du noch, wo da ein Flugzeug notlanden musste und das war so schlimm für mich, das zu lesen und diese Bilder zu sehen, weil es wurden Bilder davon veröffentlicht, wie die Kacke so im Gang oder irgendwie, irgendwas war da doch.
Ja, das hat so doll gestunken irgendwie und es war so ein Problem mit der Spülung dann, dass das Flugzeug dann landen musste.
Ja, das war ganz eklig. Und so, das sind so die Horrorgeschichten, die man sich dann ja als Angst- und reizender Mensch ausmalt. So, was, wenn? Und das war auf jeden Fall krass. Naja, und dann haben wir euch in Schottland besucht und da haben wir, glaube ich, dann auch alle gemerkt, so da brauche ich mal Hilfe. Da können wir gleich auch mal drüber reden. Aber irgendwann war dann der Punkt, wo ihr mir dann ja auch krass gefeedbackt habt. Also ihr wart ja die gesagt haben, so, du brauchst Hilfe. Das ist nicht normal, du schaffst das nicht alleine. Das ist auch belastend für deinen Partner, das ist belastend für uns. Und ja, da habt ihr mich auf jeden Fall sehr dazu geleitet, eine Therapie zu machen. Mhm. Vielleicht kannst du ja erstmal anfangen zu erzählen, warum du überhaupt auf die Idee gekommen bist, das zu studieren. Mhm. Weil ich finde immer, es gibt so die einen Leute, die sagen, oh mein Gott, das könnte ich auf gar keinen Fall niemals, ich würde alles mit nach Hause nehmen, das ist super belastend. Und die anderen, die dann so sagen, boah, es ist richtig interessant. Und wie war da bei dir dein Werdegang, die Gedanken im Kopf, warum du dann gesagt hast, du möchtest das studieren?
Also ich habe nach dem Abi, glaube ich so, oder während des Abis, so wie jeder, sich gefragt, was mache ich eigentlich so mit meinem Leben? Und er hatte im Abi auf jeden Fall gar keine Antwort darauf. Und dann habe ich hauptsächlich auch irgendwie aus Interesse relativ bald nach dem Abi eine Ausbildung als Rettungssanitäter gemacht. Und war danach auf dem der Überzeugung, dass ich Arzt werden sollte, was ich auch glaube, was ich sehr gut hätte machen können. Aber mein Abi-Schnitt hat mich halt daran gehindert, Medizin zu studieren in Deutschland. Und damals war ich ja schon mit Vanessa zusammen und ich wollte nicht ins Ausland gehen, um zu studieren. weil ich mir das nicht zugetraut habe und weil wir uns nicht räumlich trennen wollten. Und dann habe ich mich halt überlegt, okay, was kann ich sonst noch machen? Und habe dann gesehen, dass so diese im Rettungsdienst die auch ganz oft so Gespräche einfach geholfen haben. Also wenn man den Leuten zugehört hat, wenn man sich deren Probleme angenommen hat. Ich habe auch im Krankentransport gearbeitet, wo man dann ja auch mal so anderthalb, zwei Stunden mit zusammen im Auto saß und die Leute haben einem von ihren Problemen so berichtet, weil man ja einfach auch in der Zeit miteinander spricht, weil sonst wird es ultra langweilig für alle Beteiligten, wenn es kein Notfall ist eben. Und da habe ich gemerkt, dass das auch richtig viel hilft, wenn man einfach so echtes Interesse zeigt, wenn man zuhört, wenn man versucht zu verstehen, wenn man
Fragen stellt,
genau. Und da habe ich gemerkt, dass so eine, ja, diese Beziehung, was ich jetzt auch gelernt habe, so diese therapeutische Beziehung, die ja extrem wichtig ist, dieses Vertrauen, was man da zwischen Patient und Therapeut eben hat oder aufbaut, dass das schon sehr, sehr hilfreich sein kann. Und dann habe ich gesagt, okay, dann studiere ich Psychologie, weil das eben in Hamburg ging für mich. Und dann habe ich da ein Praktikum gemacht in einer relativ großen Klinik in Hamburg während des Studiums. Und da habe ich dann gemerkt, dass es richtig, also so, das ist das, was ich machen möchte. Also da habe ich gesehen, dass ich da auch ein Talent für habe, weil ich relativ empathisch bin.
Im Freundeskreis merkt man das ja auch schon immer sehr, dass du jetzt keine therapeutische Rolle einnimmst, aber dass du halt einfach, du stellst Fragen, du hinterfragst, du bist super empathisch. Und deswegen, ich bin mir auch zu 100% sicher, dass du ein richtig, richtig guter Therapeut wirst.
Das hoffe ich. Das hoffe ich auch, danke. Es geht runter wie Öl. genau, und dann habe ich meinen Bachelor gemacht zu Ende. Und dann haben wir zusammen, also Vanessa und ich sind danach nach Glasgow gegangen, haben da dann studiert, im Master gemacht, wo ihr uns dann besucht habt. Und danach habe ich, also man muss ja einen Bachelor machen, dann muss man einen Master machen und dann muss man die Ausbildung machen. Mhm. Und die Ausbildung macht man an einem Institut, was halt ausbilden darf. Da hat man dann so Theoriestunden, dann hat man so praktische Teile in der Ausbildung. Irgendwann macht man auch ambulante Fälle, wo man dann Patienten behandelt unter Supervision. Und das sind so diese Bausteine von der Ausbildung. Und das, genau, habe ich dann 2024 angefangen, weil ich ein Problem hatte mit der Anerkennung von meinem Master. Also in Deutschland oder in Hamburg wurde mein Master aus Glasgow nicht anerkannt. Das heißt, ich habe da meinen Ausbildungsplatz wieder verloren. Also ich hatte eine Zusage. Das Institut hat mich genommen unter Vorbehalt, dass mein Abschluss eben anerkannt wird. Das ist ganz normaler Vorgang. Aber es war mir nicht klar, dass mein Abschluss auch, also es war mir klar, dass er abgelehnt werden kann, weil es gab keine ganz klaren Kriterien, was erfüllt werden muss, sondern nur so drei, vier Absätze, an die man sich irgendwie halten muss. Und das hatte ich meiner Meinung nach erfüllt. Das Landesprüfungsamt Hamburg hat das eben anders gesehen.
Wegen eines Wortes oder so, ne?
Ja, weil der Titel nicht, also man muss halt Psychologie studieren, im Master auch, mit einer Prüfung in klinischer Psychologie. Und das Ganze muss an einer Hochschule oder einer Universität, die einer deutschen Universität ist, gleichgestellt passieren. Das hatte ich alles, außer dass mein Master-Titel eben schon klinische und Gesundheitspsychologie war und nicht allgemein Psychologie. Und das war die Begründung damals vom Landesprüfungsamt Hamburg. Das war natürlich ein Riesenschock für mich, weil dann ich mir die Frage gestellt habe, wie mache ich jetzt weiter? Also wie kann ich jetzt doch noch irgendwie Therapeut werden? Und da Deutschland ja 16 Bundesländer hat und jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht, was die Landesprüfungsämter angeht, hatte ich eben die Chance, mich auch in anderen Bundesländern zu bewerben. Das habe ich dann auch gemacht. Und das nächste Institut, was hier in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg ist, eben in Schleswig-Holstein, dann habe ich mich da beworben. Und da habe ich dann geschlagene 20 Monate, also fast 2 Jahre, auf die Entscheidung gewartet, ob mein Abschluss anerkannt wird. Und habe in der Zeit halt angefangen zu arbeiten, im weitestgehend psychologischen Bereich. Ich habe so in einer betreuten Wohnform gearbeitet die letzten 3 Jahre. Also ich habe 2021 meinen Abschluss gemacht und 2024 erst mit der Ausbildung angefangen. Also ich habe quasi 3 Jahre verloren, in denen ich hätte schon die Ausbildung machen können. Also theoretisch könnte ich jetzt hier sitzen und schon Therapeut sein.
Und das finde ich so gruselig oder so erschreckend bei dem ganzen Werdegang, den du hattest mit allen Höhen und Tiefen. Warum wird einem das so schwer gemacht? Weil der Bedarf ist ja riesig. Ja. Also es gibt ja so einen Therapieplatzmangel. Das ist so erschreckend, was du da, wir haben es ja alle miterlebt, was du da durchmachen musstest.
Ja.
Das ist einfach nicht gut.
Ja, aber ich bin, also deswegen bin ich auch so froh, dass es jetzt geklappt hat. Ich mache jetzt meine Ausbildung tatsächlich in Rheinland-Pfalz. das muss ich jetzt hier nicht, glaube ich, weiter ausführen. Das sprengt so ein bisschen den Rahmen. Aber das ist ganz angenehm da, weil ich da halt immer so hinfahre für eine Woche und dann da meinen Theorieblock habe und halt den Rest hier in der Nähe vom Wohnort in Hamburg machen kann.
Was genau machst du denn jetzt? Also du erzählst ja immer sehr, sehr viel. Das ist super interessant.
Genau, also jetzt mache ich im Rahmen meiner Ausbildung die praktische Tätigkeit 2. Die ist so ein halbes Jahr, bin ich jetzt in einer Entzugsklinik in der Nähe von Hamburg. Und da wird hauptsächlich, da arbeite ich hauptsächlich nur mit Adoleszenten zusammen, also Heranwachsende von 15 bis 25 Jahre. Die meisten sind so 20 plus minus 3, würde ich sagen. Und wie gesagt, Entzug, also die nehmen alle, sind alle süchtig nach verschiedenen Drogen. Hauptsächlich illegale Drogen, also alles außer Alkohol und THC. Und ja, da bin ich halt als Psychologe angestellt und behandle die da im Rahmen des Entzugs. Also die sind da 2 bis 3 Wochen vor Ort, bis der körperliche Entzug eben abgeschlossen ist. Und da begleite ich die halt psychologisch mit Gesprächsangeboten, mit Gruppentherapie. Und ja, manchmal ist es auch ganz interessant, dass sie dann, also die dann, die gehen dann manchmal davon aus, dass sie eine Sucht haben und wenn sie jetzt einmal einen Entzug gemacht haben, dann sind sie geheilt. Mhm. So, also wenn ich einmal clean bin, dann kann ich clean bleiben. Und da muss man denen manchmal so ein bisschen den Zahn ziehen. Ganz andere sind dann auch schon sehr reflektiert. Das ist dann auch super spannend, mit denen zusammenzuarbeiten. Und für viele geht es halt danach in so eine Langzeittherapie, weil Sucht eben eine lebenslange Erkrankung ist. Mhm. Und da ist es auch so ein bisschen sozialpädagogische Arbeit, so das, was ich vorher gemacht habe, wo es dann darum geht, wie geht es weiter, was mache ich beruflich in Zukunft, weil viele sind ja auch einfach nicht arbeitsfähig oder haben auch gar keinen Schulabschluss, weil die Sucht es eben verhindert hat.
Ist wahrscheinlich auch mehr medizinisch dann jetzt, oder?
Genau, also das ist ein hoher medizinischer Anteil zum Teil. Das machen dann die Ärzte natürlich, das ist ja auch nicht mein Aufgabenbereich. Mhm. Aber die kommen da schon teilweise echt auch mit starken Entzugsentscheidungen und müssen dann eben auch medikamentös behandelt werden oder werden dann körperlich überwacht, sage ich mal, also mit Blutdruckmessen und so weiter, damit sie da eben damit es nicht gefährlich wird sozusagen. Ja.
Wichtig, sehr, sehr, sehr wichtige Arbeit. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es einen großen Therapieplatzmangel gibt. Mhm. Würdest du denn sagen, es ist noch möglich, einen Therapieplatz zu finden? Weil wenn ich ganz oft mit Leuten spreche, halt auch bei Instagram, schreibe mit anderen Leuten, die ähnliche Beschwerden haben und die sagen so, ich möchte eine Therapie anfangen, aber ich habe so Angst vor der Suche. Und das war bei mir auch so, weil die Suche an sich ist ja schon so anstrengend. Und gerade für kranke Leute oder in meinem Fall jetzt mit einer Angststörung, ich weiß ja, dass wenn ich diese Therapie mache, dass es unangenehm wird, dass da was Blödes auf mich zukommt, was wichtig ist und was ich machen sollte, um irgendwann wieder normal am Leben teilnehmen zu können. Aber Menschen mit Depressionen oder egal wer, es ist ja super schwierig, allein schon diesen Schritt zu gehen und dann halt auch noch in die Suche da reinzugehen. Ja. Also würdest du aber sagen, es ist möglich?
Ja, natürlich ist es möglich, einen Therapieplatz zu bekommen. Aber wie du schon sagst, es ist nicht einfach. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer Fehler im System. Das kann man nicht anders sagen. Es gibt so einen Wert, sag ich mal, der berechnet, wie viele Therapeuten es pro im gewissen Gebiet geben muss in Deutschland. Und das wurde, glaube ich, zuletzt 1998 erhoben, wenn mich das nicht alles täuscht. Also die Kassensitze für Therapeuten, damit man eben mit der Kasse abrechnen kann, damit da auch jeder eben hinkommen kann. Das wurde 1998, gab es da dann letzte Bedarfserhebung. Mhm.
Hat sich ein bisschen was getan seitdem.
Wir haben 2025 und da ist ein anderer Bedarf, ja.
Ja, und wenn man allein auch schon so die Generation vergleicht von unseren Eltern und jetzt, da merkt man dann ja schon, also der Bedarf damals war wahrscheinlich genauso hoch, aber da hat halt niemand oder wenige Leute sich getraut, offen drüber zu sprechen. Und heute wird ja viel häufiger darüber gesprochen und viel mehr aufgeklärt und viel mehr Leute trauen sich zur Therapie zu gehen, wie damals, ne?
Ja, genau, also die Sichtbarkeit ist deutlich erhöht, also alle sagen, ja, die Krankheitszahlen gehen alle durch die Decke und die jetzige Generation soll sich nicht so anstellen.
Ja, oder also, ihr braucht alle eine Therapie. Habe ich auch schon richtig oft gehört. Warum braucht ihr denn jetzt alle eine Therapie? Genau. Wo ich mir denke, ja, you should also go to therapy.
Ja, also das ist, nur weil es jetzt sichtbarer ist, heißt es, also die Zahl war vorher mindestens genauso hoch, nur eben war die Dunkelziffer deutlich höher. Und jetzt weiß man eben, dadurch, dass mehr darüber gesprochen wird, trauen sich mehr Leute, das anzusprechen und zu sagen, ich brauche Hilfe und dadurch sind die Zahlen gestiegen, nicht weil die Leute jetzt kränker sind oder sich weniger zusammenreißen können.
Ja, total.
Dieses Zusammenreißen ist ja auch nicht sinnvoll in meinen Augen.
100%. Ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, dem ganz vielen Leuten in der damaligen Generation dann nicht so bewusst ist, ne? Sondern die scheren dann viel über einen Kamm und sagen, eure Generation, die kann gar nichts mehr ab und die ist so krank und was weiß ich. Aber ja, die waren genauso, nur haben es nicht behandelt und merken es halt nicht.
Richtig, und das ist ja immer noch so. Also zum Beispiel jetzt gibt es im Moment relativ viele oder mehr ADHS-Diagnosen bei Frauen, weil die Forschung eben sich früher hauptsächlich auf Jungs und junge Männer konzentriert hat und die ADHS-Symptome bei Frauen eben ganz anders sind und die deutlich angepasster sein können. Und ein Teil der ADHS-Diagnostik ist auch irgendwelche Auffälligkeiten in alten Schulzeugnissen. Mhm. Und das ist bei weiblichen ADHS-Patientinnen selten der Fall, dass sie in der Schule auffällig waren. Und deswegen passt das gar nicht zusammen. Und jetzt gibt es auch einige Therapeuten, die da so ein bisschen gebildeter sind, sage ich mal, oder ein besseres Augenmerk drauf oder ein Augenmerk drauf legen, die dann als auch Frauen diagnostizieren. Und obwohl das gar nicht die Diagnosekriterien sind, sondern die haben es aber trotzdem. Weil es eben so falsch geforscht wurde, sag ich mal.
Ja, und dann wird halt häufig gesagt, oh, jetzt haben wir auf einmal alle ADHS. Aber ich frage mich immer so, reflektieren Menschen manchmal nicht? Also denken die man einen Schritt weiter und denken, okay, warum ist das denn so? Und dann noch einen Schritt weiter denken und dann zu realisieren, ah, okay, da und daran könnte das liegen. Das finde ich immer sehr schade, dass in unserer Bubble ist Therapie das Normalste der Welt. Und wenn jemand sagt, ich gehe zur Therapie, dann ist so, ah ja, cool. Und
schön, dass du dich kümmerst.
Ja, genau, super, stolz auf dich, dass du das angehst. Und in anderen früheren Generationen ist es einfach noch nicht der Fall.
Es ist total stigmatisiert, also diese Bewertung und die negative Konnotation von Therapie und da gehen nur Verrückte hin und so.
Ja, genau.
Das ist ein ganz großer
Faktor. Oder Ultrakranke, die halt gar nicht mehr können und das ist ja einfach nicht so.
Ja.
Hast du denn Tipps für die Therapieplatzsuche? Also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, wie können Leute anfangen, die sich jetzt die Folge anhören und so danach sagen, okay, es ist Zeit, ich sollte mir einen Therapieplatz suchen? Ja.
Also es gibt zwei Wege oder mehrere Wege. Der klassische vorgesehene Weg vom Gesetzgeber und wie es eigentlich laufen sollte, ist eben, dass man sich bei der F6, F7, das ist so, ich weiß die Terminservicestelle nennt sich das, glaube ich, also F6, F7, wenn ihr das googelt, dann findet ihr das. Oder ihr könnt da auch anrufen. Und dann muss man sich da eine psychologische Sprechstunde buchen. Das müssen Therapeuten mit einem Kassensitz, also die von der Krankenkasse bezahlt werden oder die mit der Krankenkasse abrechnen können und über die Krankenkasse bezahlt werden, die sind nicht angestellt bei der Krankenkasse. Diese Therapeuten müssen eben eine Sprechstunde anbieten, wo jeder hinkommen kann nach vorheriger Anmeldung. Und da hat man dann einen Termin, wo man sich dann unterhält, so wie wir jetzt sozusagen. Und da dann der Therapeut guckt, oder die Therapeutin, Ist es eine Störung mit Störungswert? Also ist es was behandelt werden muss? Wenn ja, kriegt man dann ein sogenanntes PTV-11-Formular ausgestellt, womit man sich dann auf die Therapieplatzsuche begibt. Und das würde theoretisch auch über die F6, F7 gehen. Aber da sind eigentlich so gut wie nie Plätze frei, weil eben die Kassensitze genau zu wenig sind und zu wenig Therapeuten über die Krankenkasse abrechnen dürfen. Und da findet man eigentlich in der Regel nur mit Glück was. Das heißt, entweder geht man dann über therapie.de und findet, da sind nämlich alle gelistet, die einen Kassensitz haben, und man findet da einen Therapeuten mit einem freien Platz, einem freien Therapieplatz, oder man lässt sich auf eine Warteliste schreiben. Aber das funktioniert in der Regel nicht, weil die Leute eben ausgelastet sind, die Therapeutinnen. Deswegen gibt es das sogenannte Kostenerstattungsverfahren. Damit kann man dann mit dem PTV-11-Formular auch zu privaten Therapeuten, also die privat abrechnen, als Selbstzahler hingehen und mit denen dann bei der Krankenkasse beantragen, dass man das erstattet bekommt, weil der Therapeut sagt, es ist behandlungswürdig und das muss jetzt eine Therapie sein und der hat sich gekümmert und keinen Platz bekommen bei einem gesetzlich, bei einem Therapeuten mit Kassenplatz. Aber da ist bei den Krankenkassen, ist das unterschiedlich. Da muss man dann zum Teil 5 bis 30 Therapeuten mit Kassensitz kontaktiert haben und eine Absage bekommen haben. Und das muss man dann dokumentieren. Und das ist einfach sehr aufwendig, wie du schon sagst, wenn man eine Angststörung oder eine Depression hat und keinen Antrieb hat und dann da 30 Therapeuten anrufen muss und 30 Mal sich eine Absage holt. Das ist total frustrierend und total belastend. Und dann, wenn man das dann alles geschafft hat und dann mit dem Therapeuten gemeinsam den Antrag an die Krankenkasse geschickt hat, kann das immer noch sein, dass es erstmal wieder abgelehnt wird. Dann muss man das neu beantragen und so weiter und so fort. Das ist
einfach ein Pain. Es kann doch nicht sein, dass das nach wie vor so ein Pain ist. Ja.
Das heißt, den Tipp, den ich habe, und das ist leider gar nicht das, was ich eigentlich vermitteln will, aber wenn ihr Geld habt und das euch leisten könnt, dann ist der schnellste Weg, eben zu einem Therapeuten zu gehen, der privat abrechnet. Mhm. Und dann kostet so eine Stunde 100 bis 150 Euro ungefähr. Und das ist auf jeden Fall der schnellste Weg, ambulant zur Therapie zu kommen. Das ist leider so. Und dann kann man immer noch mit dem Therapeuten zusammen gucken, dass man das Kostenerstattungsverfahren
macht. So was bei mir auch übrigens. Genau.
Und da muss man aber erstmal diese 150 Euro pro Stunde oder wie viel auch immer das kostet, haben. Und das, wenn man dann 5 Stunden macht, sind das schnell mal 500 Euro weg. Wenn man das sich leisten kann, ist das ein guter Weg, schnell in Therapie zu kommen. Ansonsten, wenn es euch wirklich richtig, richtig schlecht geht, dann würde ich in eine Klinik einfach stationär gehen, also in eine Notaufnahme und sich da vorstellen und sagen, ich komme hier nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr. Und ich suche hier seit Jahren einen Therapieplatz und ich finde nichts und so, ich brauche jetzt Hilfe. Anderer Tipp kann auch sein, sich bei Psychotherapeuten in Ausbildung, die ambulante Fälle machen, zu melden. Das sind dann Leute wie ich, die schon ein bisschen vorangeschritten sind in ihrer Ausbildung, die eben im Rahmen der Ausbildung therapieren müssen. Und wenn man da Sorge hat, dass die noch nicht gut genug sind, würde ich sagen, kann ich denen die Sorge nehmen, weil die eben unter Supervision therapieren. Also dann alle 2-3 Stunden bespricht man das mit einem erfahrenen Therapeuten, der auch als Supervisor ausgebildet ist oder Supervisorin und bespricht die nächsten Schritte in der Therapie. Und die sind ja auch ganz frisch quasi mit dem frischen neuen Wissen ausgestattet. Also da kann man auch, da braucht man, glaube ich, keine Sorge haben, da irgendwie an einen schlechten zu geraten, sage ich mal.
Vielleicht hat man darüber dann ja auch Glück, dass die Person dann so sagt, hey, nach 5 Stunden oder so, ich kenne jemanden oder so. Manchmal sind es dann ja auch so Connections, Kontakte, wenn dann jemand sagt, der hat gerade jetzt einen Platz frei und so. Also ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, wenn man es selbst nicht schafft, den Anfang zu machen, sich vielleicht Freunde oder Familie oder so dazu zu holen, wenn man es hat, die einen da dort unterstützen können und vielleicht ein bisschen was abnehmen können, ich weiß noch.
Es gibt auch so soziale Beratungsstellen, die das mit einem zusammen machen können. Und ein anderer Tipp noch, jetzt habe ich dich kurz unterbrochen, es gibt psychiatrische Institutsambulanzen, also jede größere Klinik hat auch so ambulante Angebote, sage ich mal. Und da kann man dann auch mal ein Gespräch bekommen und dann nochmal, es ist schon auch mit Therapeuten, aber es ist halt keine richtige Therapie, aber man hat so unregelmäßig ein paar Gespräche, die einen ja schon auch entlasten können. Mhm. Also da kann man auch nochmal Hilfe bekommen.
Ja, und auch da wieder, vielleicht haben die dann eine Verbindung, genau, wo die dann sagen, okay, da ist jetzt ein Platz frei oder so. Ja, total. Also wir können festhalten, schwierig,
ja,
aber machbar und man sollte es trotzdem machen und vielleicht hat man ja genau Glück und da wird dann Platz frei und so und du hattest jetzt therapie.de und 116117 als erste Anlaufstelle quasi genannt.
Also 116117 die Terminservicestelle, das glaube ich sogar von der Regierung oder irgendwie. Irgendwer offizielles steht dahinter.
Okay, ist gut. Und wenn jetzt jemand zuhört und sich nicht sicher ist, brauche ich eine Therapie oder manchmal aus dem Freundeskreis vielleicht hört, hey, vielleicht wäre das ja was für dich. Hast du so Punkte, woran man selbst erkennen kann oder Signale, dass man vielleicht eine Therapie machen sollte? Das kann man nicht so allgemein.
Genau, das ist ganz individuell. Ja. Ne? Aber was so quasi die Definition von einer psychischen Erkrankung ist, ist ja, dass es halt so sozusagen mentale Probleme sind, die jetzt keine körperlichen Probleme sind. Das ist erstmal so die Grunddefinition. Aber das Wichtigste, was den Störungswert und die damit auch die Relevanz quasi beeinflusst, ist der Leidensdruck. Also wenn ihr merkt, euch geht's schlecht und ihr könnt es nicht mehr aushalten und das betrifft euch in verschiedenen Lebenslagen, es betrifft euch in interpersonellen Beziehungen, es betrifft euch bei der Arbeit, ihr seid nicht mal arbeitsfähig oder im Studium, ihr kommt da nicht hinterher, weil die Probleme eben so groß sind und der Leidensdruck eben sehr groß ist. Das ist zum Beispiel ein ganz klarer Faktor, dass das irgendwie therapierelevant ist. Mhm. Das Gleiche gilt, wenn es das Umfeld betrifft. Also wenn ihr merkt, ihr habt da einen Freund und der verletzt euch immer wieder und das ist so ein wiederkehrendes Muster oder euer Partner ist immer, weiß ich nicht, Also es ist einfach so ein Leidensdruck, den ihr spürt beim Angehörigen, die Störung beim Angehörigen löst den Leidensdruck bei euch aus.
Ah, okay, was ihr selber spürt, genau. Nicht, dass der das feedbackt. Nein, das auch, aber...
Das auch, natürlich, aber genau. Man selbst merkt das ja, wenn der Partner depressiv ist und nicht mehr aus dem Bett kommt. Das geht ja nicht spurlos, bestenfalls, nicht spurlos an euch vorbei, sondern da merkt ihr ja auch, dass das irgendwie belastend ist. Mhm. So war das ja bei dir auch. Wir haben ja auch gemerkt, erstens haben wir gemerkt, dass es dir nicht gut geht, dann haben wir gemerkt, dass es Fabio nicht gut geht und uns fällt das ja auch nicht, oder fiel das ja auch nicht leicht zu sehen, wie du da Atemnot hast, aufgrund dieser Panikattacke.
So, nee, du hast mir mal gesagt, keine Atemnot, sondern eine, wie ich das
nee,
denke.
Du hast Schnappatmung gesagt.
Ah, stimmt.
Und Schnappatmung ist, wenn man kurz bevor man stirbt.
Oh. Dann macht genau, ich habe gesagt, ich habe Schnappatmung. Genau. Ja, genau. Also, du meinst eine subjektive oder so, ne?
Genau, das, subjektiv fühlt es sich an wie Atemnot. Genau. Oder es ist auch eine Atemnot, aber es ist keine Schnappatmung. Das war das Thema
da. Ja, stimmt,
Schnappatmung
stimmt.
Ist was ganz anderes. Das ist kurz bevor jemand stirbt. Das ist,
okay, aber ich dachte, das ist ja an dem Moment.
Genau. Ja, du dachtest auch, du stirbst, aber wenn der wirklich körperlich...
Ja.
Anderes Thema.
Ja, genau. Also... genau, also wie kann man, genau, wenn man selber erkennt, ich habe einen hohen Leidensdruck, wenn das andere feedbacken, da können wir vielleicht ja auch drüber sprechen, haben wir ja gerade auch schon angeteasert oder angeschnitten. Wie können beispielsweise Freundinnen oder Freunde oder Partner oder Familienmitglieder das ansprechen bei einer Person? Also wir können da, vielleicht kannst du da aus einer therapeutischen Sicht, aber auch aus der Freundschaftssicht, also das war ja unfassbar schwer und das war, und wir haben ja immer wieder Themen, die kommen ja immer wieder auf. Wir hatten gerade vor einem halben Jahr oder so nochmal einen Riesenpunkt, wo wir nochmal, wo ihr in meine Wunde bohren müsst.
Ja.
Oder nicht müsst, sondern...
Wir haben es gemacht.
Genau. Ja. Und es hilft. Aber genau, also gibt natürlich auch unterschiedliche Weisen, wie man es wahrscheinlich bei unterschiedlichen Krankheiten machen sollte. Ja. Aber kannst du da so Ratschläge geben oder irgendwie jemandem zusprechen, der jetzt denkt, oh, ich müsste die Freundin echt mal drauf ansprechen?
Also da ich jetzt nicht als Betroffener hier sitze, kann ich nur so sagen, wie ich mir vorstelle, dass es am einfachsten ist, für eine betroffene Person das anzunehmen. Weil jemanden mit der Tür ins Haus zu fallen und sagen, du musst zur Therapie, du bist falsch, so wie du bist, du
belastest
dein Umfeld, das will niemand hören, weil das eben weh tut, auch wenn es die Wahrheit ist, es tut eben trotzdem weh. Deswegen ist da mein Rat, auf jeden Fall in Ich-Botschaften zu sprechen. Also was macht das mit euch als Person? Also wenn ich sehe, meine Partnerin ist krank, zu sagen, mir geht es damit nicht gut. Ich möchte diese Verantwortung nicht übernehmen. Ich komme an meine eigenen Grenzen und zu sagen, und da auch ganz wichtig, Grenzen zu setzen, um da selbst für sich zu sorgen. Das ist das Wichtigste. Ihr dürft euch nicht für den anderen aufgeben, weil das hilft niemandem am Ende. Sondern setzt da eure Grenze und sagt, bis hierhin begleite ich dich und kann das mit mir vereinbaren und kann das selber irgendwie ausgleichen. Das ist bei jedem ja auch anders, wiefern man da so resilient ist gegen. Aber deswegen würde ich sagen, also sprich denn Ich-Botschaften. Also mir macht das Folgendes, mir geht das nicht gut, dich so zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass dir eine Therapie helfen könnte. Aber das ist halt wie bei jedem anders, ne? Also andere Leute können es vielleicht auch besser annehmen, dass man sagt, wenn man den Vergleich macht, so wenn die ein gebrochenes Bein haben, dann gehen sie ja auch zum Orthopäden und lassen es behandeln. Und
das ist grundsätzlich halt, so die Therapieangst zu nehmen. Ne? Ja.
Und ja, man braucht auch keine Sorge haben, irgendwem einen Platz wegzunehmen bei der Therapie, wenn man sagt, das ist nicht schlimm genug oder so. Das geht ja auch gar nicht. Ne? Erstens entscheidet das ja der Therapeut am Ende, ob er euch übernimmt. Und wenn der Therapeut sagt, dass es nicht störungswertig ist, dann ist das ja mal was anderes. Aber wenn der Therapeut dann auch sagt, ja, das ist störungswertig, dann nimmt ihr ja keinen Platz weg, sondern habt ihr ja offensichtlich ein Problem, was behandlungsrelevant ist. Also da braucht man dann auch gar keine Sorge zu haben. Also genau, bei Angehörigen würde ich dann sagen, was das mit mir macht und dann vielleicht sagen, wir können uns das mal zusammen angucken, wir können auch zusammen dahin gehen.
Ich glaube, das hilft am Anfang richtig doll, weil man sich halt so allein damit fühlt. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, was für ein Berg dann erstmal auf einen zukommt, wenn man dann realisiert, okay, bei euch war es ja, ihr habt uns das ja über ein halbes Jahr oder so gesagt oder noch länger, bis ich dann irgendwann wirklich gesagt habe, ich kann es ja aus betroffenen Sicht sagen, dass ihr das immer wieder vorsichtig angesprochen habt, sage ich mal am Anfang und irgendwann dann schon deutlicher auch mal mit Fabio dann gesprochen habt und gesagt habt, hey, was macht das eigentlich mit dir? Weil wir ja beide in unseren eigenen Dynamiken waren Und ich in meiner Welt, ja, mir ging es schlecht und ich hatte Punkte, die oder Situationen im Alltag, die mir extrem schwer fielen und ich hatte einen hohen Leidensdruck, aber ich habe trotzdem das Leben irgendwie hinbekommen. So, ja. Und aber mich halt komplett eingeschränkt und Dinge dann nicht mehr gemacht, ja. Und kein normales Leben, kein gesundes Leben geführt. Und Fabio hat dann eben auch sein Leben eingeschränkt und seine Bedürfnisse nicht mehr kommuniziert und die zurückgestellt. Und ihr ja auch, also jetzt aus der Freundschaftssicht. Und wie ich schon eben gesagt habe, wir haben ja immer wieder Themen, wo das aufkommt und wo das sich erstmal, wenn ihr mir das zurückfeedbackt, sich anfühlt wie ein Schlag in die Fresse. Weil, also es tut natürlich extrem weh, wenn man darüber spricht. Und wenn man so konfrontiert wird mit seinen eigenen Ängsten und seinen eigenen Gedanken, mhm, und ihr kennt mich gefühlt besser als ich mich selbst manchmal oder habt einen anderen Blick nochmal. Deswegen ist das super wichtig, dass man es immer wieder anspricht. Aber gleichzeitig tut's weh. Und das ist ein Prozess und das tat einen Monat weh oder so. Aber man muss halt auch sagen, durch solche Gespräche entwickelt sich halt immer was Gutes eigentlich.
Ja. Also das war bei dir ja auch der Fall. Du hast ja eine Angststörung und man kann sehr gut um eine Angststörung herum sich ein Netzwerk aufbauen, sodass man gar nicht mehr so einen riesen Leidensdruck hat oder nicht mehr so damit konfrontiert ist.
Total. Also, vermeiden, alles genau, vermeiden.
Alles wurde vermieden in deinem Fall oder vieles und Fabio hat halt sehr viel übernommen.
Hat sehr viel auch abgepuffert oder genau. Wie nennt man das? Also er hat sehr viel für mich geredet. Also er hat sehr oft dann gesagt, macht er auch immer noch teilweise, aber diesmal bewusster mittlerweile, dass er dann sagt, nee, Kiki kann das nicht, weil warum sagt ihr schon wieder, dass wir in das und das Café gehen? Kiki kann das doch nicht und so. Und er hat das für mich dann abgepuffert und so, was ja total lieb ist, aber halt nicht fördernd aus Therapiesicht.
Ja, und das ist dann in dem Sinne dann auch krankheitsverstärkend, weil du ja quasi in deiner Krankheit drin bleibst, dich nicht damit auseinandersetzt, nicht ins Café gehst und das mal ausprobierst, sondern gleich von vornherein sagst, dass man das nicht machen kann. Und dann kann man auch eben keine positive Erfahrung machen, mhm, und darüber dann lernen, okay, das geht schon. Im Café habe ich nicht sofort eine Panikattacke, aber wenn man das halt immer vermeidet und nicht macht, dann wird ja auch die Angst davor immer größer. Also alles, was man zum ersten Mal macht, davor hat man ja erstmal ein bisschen Sorge. Und das passiert dann ja auch, wenn man jahrelang nicht ins Café geht, dann ist das ja auch was Besonderes.
Eine riesige Sache, ja, so, genau. Und das, dann meintest du ja auch so, das war auch ganz interessant, weil dann hattest du auch mal irgendwann gesagt, wenn wir jetzt mal ins Café gehen oder in ein Restaurant, dann machen wir da keine große Sache draus. Und das wird nicht, oder wir probieren das so unbesonders wie möglich zu machen. Das ist halt so, dass wir alle realisieren, das ist eine normale Situation im Alltag und wir machen daraus nicht so ein Riesending.
Ja.
Ne? Und das war halt, also gerade wenn man mit einer Therapie anfängt, da waren am Anfang jede Sache, die ich gemacht habe, ein Riesending, weil ich die seit Jahren nicht mehr gemacht habe, wie beispielsweise mich einfach mal auf den Marktplatz zu stellen und da einfach mal zu sein oder über den Isemarkt zu gehen oder bei mir waren es ja alle Sachen, auf den Isemarkt gehen, einkaufen gehen, ins Kino gehen, so Café und Restaurant fällt mir immer noch schwer, weil da ist es halt auch ganz doll mit Essensaufnahme, es fängt dann halt häufig der Reizdarm an und das hängt dann alles zusammen, das fällt mir nach wie vor sehr, sehr schwer. Mir fallen auch viele andere Sachen nach wie vor sehr, sehr schwer, aber ja, es waren halt wirklich ganz viele Bereiche und da ist es natürlich erstmal eine besondere Situation, wenn man auf einmal mit der Therapeutin durch ein Krankenhaus geht und die Therapeutin neben einem steht und mir Nadeln zeigt und sagt, so, sie werden jetzt, also wir haben dann so eine Expo halt zusammen gemacht und ja, das ist auf jeden Fall schwierig gewesen.
Ja, das,
und
es ist auch das immer gehört noch dazu, ne? Also es ist nicht einfach so. Das sind ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen über dich sprechen, du hast ja jetzt seit 10 Jahren diese Angststörung sozusagen ungefähr. Und das ist ja quasi, oder die Verhaltenstherapie geht davon aus, dass es so erlerntes Verhalten ist. Also der Kopf verknüpft das halt miteinander, also Kaffee mit Aufregung und Essen und danach muss ich auf Klo und dann habe ich Bauchschmerzen und das verknüpft man ja. Also das ist so erlerntes Verhalten, nennt man das dann. So Kaffee gleich Bauchschmerzen und Klo. So. Und da sich dann dem auszusetzen und da neue Lernerfahrungen zu machen, ist ja der Sinn von Exposition. Deswegen macht das ja bei einer Angststörung so viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich muss das nochmal neu verknüpfen und eine gute Erfahrung machen. Und dann ist das halt so ein Lernprozess, der eben auch sehr lange dauert. Und gerade wenn man halt 10 Jahre lang diese Lernerfahrung nicht gemacht hat.
Ist wie mit Pepper.
Wenn ja, das ist so, daher
jahrelang,
kommt das.
Ja, das habe ich dadurch voll gut verstanden. Die hat jahrelang gelernt, sobald ein Hund kommt, muss ich bellen und mich verteidigen oder keine Ahnung was. Und dann geht er. Und die musste erstmal, und das hat mega lange gedauert, und nach wie vor hat sie auch manchmal Momente, wo es ausbricht. Und das muss ich auch realisieren, dass ich wahrscheinlich immer, das ist mein Wunderpunkt. So, wenn ich mal Phasen habe, wo ich mega viel Stress habe oder weiß ich nicht, irgend so, da kann man ja das Wort Trigger nennen, oder? Wenn es Trigger gibt, dass es dann auch mal wieder zurückfällt. Also, dass es nicht ein linearer Verlauf ist, dass man nicht sagt, ja, genau, also ich fange an, es wird immer besser und ja, es ist wellenförmig. Und manchmal merke ich auf dem Isomarkt, oh Gott, mir ist ja alles zu viel. Und manchmal gehe ich über den Isomarkt und denke, okay, eigentlich total gechillt. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht. Und diese Momente habe ich jetzt viel mehr. Aber es gibt trotzdem noch Tage, wo es auch mal schwerer ist.
Ja, definitiv, das gehört dazu. Es ist immer Vor- und Rückschritte.
Du hattest ja gerade schon mal angesprochen, dass ich eine Verhaltenstherapie mache. Was für verschiedene Therapieformen gibt es? Denn es gibt ja nicht nur Menschen mit einer Angststörung, sondern auch mit vielen verschiedenen anderen Krankheitsbildern.
Ja, also erstmal würde ich nochmal unterscheiden. Wir haben jetzt die ganze Zeit über ambulante Therapie gesprochen, also mit einem niedergelassenen Therapeutin, die entweder eine Kassenzulassung hat oder privat abrechnet. Das ist das eine, also ambulante Therapie, so wie euer Hausarzt in der Praxis sitzt oder in der Gemeinschaftspraxis, was auch immer. Dann gibt es noch die stationäre Therapie. Das passiert im Krankenhaus, ne? Also da ist man dann auch 24 Stunden vor Ort. Bei der ambulanten Therapie bist du ja zu Hause und fährst dann zu deinem Termin und dann gehst du wieder nach Hause. Du bist eine Stunde weg von zu Hause ungefähr. Und bei der stationären Aufnahme bist du halt wirklich vor Ort 24 Stunden. Du schläfst da in deinem Zimmer und hast dann da deine Therapieeinheiten, die verschiedenen Formen, die es da gibt, Ergotherapie, Kunsttherapie und so weiter. Und dann gibt es noch so eine Zwischenform, Tagesklinik. Da geht man vormittags oder morgens hin und ist dann da bis zum Nachmittag und hat da dann vor Ort so das ähnliche Programm wie in der Station, aber man schläft halt wieder zu Hause. Und das ist auch nochmal wichtig zu wissen, wenn ihr zum Beispiel eine Depression habt oder so eine schwere Form der Angststörung und da wirklich extrem eingeschränkt seid, also nicht mehr alleine zu Hause bleiben könnt oder wenn ihr gar nicht mehr aus dem Bett kommt und wirklich nicht mehr im Alltag zurechtkommt, dann kann ich nur empfehlen, in die Klinik zu gehen. Oder vor allem jetzt, Achtung, das könnte jetzt Leute wirklich triggern, wenn ihr suizidale Gedanken habt, also wenn ihr nicht mehr weiter wisst, wenn ihr nicht mehr leben wollt, dann bitte sofort in die Klinik gehen. Weil nur da kann euch wirklich gut geholfen werden. Und wenn ihr auch im Rahmen einer ambulanten Therapie irgendwie eine suizidale Krise kommt, auch dann sofort in die Klinik gehen. Nicht warten, bis in 2 Wochen der nächste ambulante Termin ist, sondern sofort in die Klinik.
Also es gibt so Red Flags und genau, das ist auf jeden Fall eine.
Ja, und genau, Tagesklinik ist so, wenn ihr, wie gesagt, die Zwischenform, wenn ihr ambulant seid, dann habt ihr ein gewisses Funktionsniveau, dass ihr ja in der Lage seid, zu Terminen zu kommen, euren Haushalt zu führen und so weiter und so fort. All das, was das Leben so mit sich bringt, und Tagesklinik ist so dazwischen. So zwischen ambulant und stationär. Und dann gibt es, wie du schon gesagt hast, die verschiedenen Fachrichtungen sozusagen oder die Therapieschulen. Früher war das so ein bisschen, oder bei älteren Generationen oder manche auch heute sind noch sehr, die trennen das strikt zwischen Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie ist so eine Unterform der Verhaltenstherapie, dann psychoanalytische Therapie, Tiefenpsychologie, tiefenpsychologisch fundierte Therapie und systemische Therapie. Das sind halt verschiedene Ansätze, die verschiedene Techniken haben, um zum Therapieerfolg zu kommen. Bei der Verhaltenstherapie, was du eben gesagt hast, da macht man ganz klassisch Expositionstraining zum Beispiel. Also wenn man eine Spinnenphobie hat, dann setzt man sich einer Spinne aus.
Also bei mir war es so, in der Therapie haben wir dann das erstmal geplant, also dass man so einen Plan sich aufgestellt hat, an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit, so und so lang gehst du in ein Restaurant und das sind die ganzen Punkte, die da so auf dich zukommen werden und so weiter. Also, aber das ist sehr, es ist nicht so, dass die Therapeutin sagt, gut, du gehst jetzt auf den Markt und tschüss, du machst jetzt eine Angstexposition und tschüss, sondern man bespricht das durch. Oder auch meine Therapeutin war bei einigen dabei und hat da mitgemacht quasi. Also man wird da nicht allein gelassen, weil es klingt natürlich jetzt extrem und es ist, muss man auch sagen, weil es sind 10 Jahre, die bei mir oder bei vielen Leuten, Jahre Ängste im Kopf, und das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, das zu machen. Und das, oder es gibt ja auch verschiedene Formen, beispielsweise, wenn man es wirklich das Schlimmste macht oder wenn man erstmal eine abgeschwächte Form macht und dann sich langsam steigert.
Ja. Das ist ganz, das ganz individuell wahrscheinlich. Genau, ja. Je nachdem, was für ein Typ ihr seid, ob ihr sagt, nee, ich stelle mich jetzt der größten Angst sofort, oder ob man sagt, erstmal so ein bisschen eine abgeschwächte Form. Und ganz wichtig, man kann, oder was dieses Vorbesprechen, das nimmt einem ja auch schon mal so eine Angst, weil dann überlegt man, was könnte passieren, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann stellt man sich das mal vor, wie das ist, sich auf dem Markt auszusetzen.
Wir haben geschauspielert.
Genau.
Soll ich es dir erzählen? Also die, wir haben, ich hatte doch ein Event von BookBeat, wo ich mein Hörbuch eingesprochen habe. Und das war ja auch eine, ist für mich auch eine riesige Sache gewesen, dass Leute da hinkommen, dass ich dann funktionieren muss in der Zeit, dass da nur eine Toilette ist, dass ich da auch im gewissen Rahmen professionell auftrete natürlich, weil das ist nicht die private Kiki, die, keine Ahnung, bei euch im Arm heult, wenn es ihr nicht gut geht, sondern so, ich hatte da ja, das war ja was Offizielleres. Und da haben wir dann geschauspielert. Also sie hat so getan, als wären sie dann die meine Gäste und ich war die, die, also ich war ich und dann war das Klo verstopft oder so. Also dann haben wir so Szenarien durchgespielt und dann war, also hat sich halt relativ schnell dann auch rausgestellt und das ist ja auch noch eine Sache, wenn man rational das weiß, aber wie man es wirklich fühlt, ist ja auch nochmal was anderes. Also rational weiß ich, das Klo verstopft, alle sind da, ich sag, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich muss mich dann in irgendeine hintere Ecke verziehen und in eine Tüte kacken. So, das sind ja meine Gedanken.
Ja.
So, und was passiert dann? Ja, dann kriegen das im Zweifel alle mit, sagen die dann, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben oder ich denke jetzt schlecht von dir. Ja, genau. Oder die sind da auf dem Buchevent von mir, wo ich über diese Scheiße rede. Und also so die schlimmste Angst, das sage ich jetzt rational, weil ich weiß, wie sich's anfühlt, das trotzdem zu haben. Aber die schlimmste Angst, die man sich vorstellt, ist meistens gar nicht weltbewegend schlimm.
Selbst wenn du dir in die Hose machen würdest.
Ja, genau. Vor allem. Ja.
Und dann?
Und dann. Und das ist meine Therapeutin. Und dann? Und dann? Und du sitzt da so, ich so, ja, eigentlich ist es nicht so schlimm, aber ich fühle es ja trotzdem.
Es ist auch einfach richtig unangenehm. Ja, man kann es ja auch nicht anders sagen. Es ist unangenehm, ja. Es ist blöd, ja.
Ja, aber die Welt geht nicht unter.
Nee, das ist das Wichtigste.
Dann geht man ins Bad, macht sich sauber, dann lachen wir einmal alle drüber. Oder auch nicht, je nachdem, was einem gut tut.
Im besten Fall nimmt dich immer den Arm und sagt, hey, so, Kiki, das tut mir total leid, dass das passiert ist.
Und wieder, und weiter geht's.
So, ja. Genau. Also, ja, das aber, ist so, ja. Exposition, das ist so, ist relativ wichtig bei Angststörungen zum Beispiel. Oder ja, das ist so bei der Verhaltenstherapie, da macht man sowas und das ist so auch kognitive Umstrukturierung, also von so Gedankenmustern, von dysfunktionalen Gedankenmustern, das passiert da.
Hypnose habe ich auch gemacht.
Hypnose, ja, das ist auch, das ist keine eigene Therapie, keine eigenständige Therapie, sondern das kann auch abgerechnet werden tatsächlich über eine Verhaltenstherapie, also im Rahmen einer Verhaltenstherapie kann man das machen und das funktioniert wohl ganz gut.
Ja, ich hab zwei gemacht. Eine habe ich zum Thema Sportangst, weil ich ja eine ganz lange Zeit richtig Angst hatte vor körperlicher Bewegung und Anstrengung, weil was passiert, wenn man Sport macht? Der Herzschlag geht hoch. Was passiert beim Anfang einer Panikattacke? Der Herzschlag geht hoch. Und dann habe ich direkt connected. Okay, und das war irgendwann so, dass ich keine Spaziergänge mehr lange machen konnte. Sobald bei allen Sachen, manchmal auch putzen oder sowas, also bei allen Sachen, wo der Herzschlag hochging, war ich so, nee, okay, ich kann mich nicht körperlich betätigen.
Und das ist ja auch so ein Teufelskreislauf, weil je weniger du das machst, genau, je weniger Sport du machst, desto schneller geht dein Puls ja auch, weil man unfit wird sozusagen. Ja. Also wirklich physisch nicht mehr so fit ist und das Herz dann wirklich bei kleineren Tätigkeiten schon sofort hochgeht. Und das ist dann, irgendwann liegst du im Bett.
Ja, genau. Und vor allem auch so, was Stressregulation und sowas angeht, ist Bewegung ja super wichtig. Also ich hatte ein Tool, sage ich mal, einfach jahrelang nicht, welches mir jetzt voll hilft. Weil ich habe dann ja irgendwann angefangen mit Personal Training tatsächlich, weil mir das ein gutes Gefühl gegeben hat, dass da eine Person dabei ist, die Ahnung hat. Und mittlerweile schaffe ich es ja auch mal eine Runde alleine zu joggen oder sowas. Also das ist schon, es ist sehr viel besser geworden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist bei der Hypnose, dass wir dann so besprochen haben, also sie sagt dann ja einen Text, man sitzt dann da und macht die Augen zu. Ich habe dann sogar einen anderen Sessel bekommen als normalerweise. Ich konnte mich da richtig zurücklegen. Und was mir voll geholfen hat, da hat sie einen Satz gesagt und den habe ich heute noch im Kopf und ich spüre das irgendwie in meinem Körper, dass sie meinte, ich sollte mir einen Moment vorstellen, wo ich so richtig viel Kraft hatte und mich stark gefühlt habe und so mich confident in meinem Körper gefühlt habe. Und die, während ich Sport gemacht habe. Und das war beim Hip-Hop-Auftritt früher. Ich habe bei Hip-Hop getanzt. Und da war ich immer so, wenn ich in der ersten Reihe war und so, bam, dann habe ich da richtig alles gegeben. Und dann meinte sie, und jetzt soll ich mir dann vorstellen, dass mein ganzer Körper eine Farbe bekommt. So, und dann war es halt orange, so komplett orange.
Wie dein Klo?
Wie mein Klo. Und dann konnte ich, hier steht ein Klo zwischen uns, falls ihr das gerade nicht so mit Video guckt. genau. Und das hatte ich dann danach noch richtig lang in den Momenten, wo ich angefangen habe mit Joggen, dass ich mir dann so vorgestellt, okay, mein Körper ist orange. Und dann sollte ich mich daran erinnern, in diesen Momenten, wie ich mich da halt beim Hip-Hop gefühlt habe. Und es hat das kannst du mir, weil viele sagen ja Hypnose, bla bla bla. Es hat funktioniert. Also ich habe es dann so gefühlt.
Ich bin auch sowieso der Meinung, wer heilt, hat recht.
Ja.
Und ich selber bin nicht so der Typ für mich ist das so ein bisschen zu abstrakt, sag ich mal. Deswegen habe ich mich auch zunächst für die Verhaltenstherapie entschieden, das ist mein Ausbildungsschwerpunkt. Für mich ist das ein bisschen zu abstrakt. Ich bin so eher so ein bisschen handfesterer Typ. Aber auch die anderen Therapieformen, wie zum Beispiel psychodynamische Therapieform oder Psychoanalyse oder tiefenpsychologische fundierte Therapie, die arbeiten ja auch mit anderen Techniken. Und die finde ich auch super spannend und super wichtig, dass man da einen offenen, open-minded quasi ist und sich nicht sagt, nee, nur Verhaltenstherapie oder nur das hilft und alles andere ist Quatsch, weil am Ende des Tages hilft alles in etwa gleich gut. Also da gibt's Forschung dazu zur Wirksamkeit und am Ende ist es egal, was für eine Therapieform du machst. Das Wichtigste ist, es geht dir besser. Und psychodynamisch oder psychoanalytisch ist da so ein bisschen, es ist eine umfangreichere Therapie, also sie dauert auch einfach länger und sie ist ein bisschen anders strukturiert. Also bei der Verhaltenstherapie sitzt man sich zum Beispiel gegenüber, bei klassischer Psychoanalyse, da liegt der Patient auch und dann geht es da um so Sachen wie Traumdeutung und der Patient spricht dann, oder die Patientin spricht dann einfach und das erzählt so und das nennt man dann freies Assoziieren und der Therapeut macht sich dann da so seine Gedanken zu und das dauert auch deutlich länger, also ist ein bisschen, da geht es auch viel, viel um das Unbewusste, was stattgefunden hat und bei den tiefenpsychologisch Fundierten, das ist so eher so angelehnt an die Psychoanalyse, aber nicht ganz so abstrakt, so ein bisschen handfester, sage ich mal. Da geht es dann viel um Übertragung und Gegenübertragung, also das, was der Patient erzählt, was löst das bei mir aus und was für Emotionen kommen da hoch und daraus werden so die Schlüsse gezogen. Und bei der Verhaltenstherapie ist das Ganze eben ein bisschen handfester. Da geht es so um erstmal darum, erstmal ist die grundsätzlich kürzer, da gibt es nicht so viele Stunden von der Krankenkasse. Da geht es darum, handfeste Tools und Skills an die Hand zu bekommen oder Expositionen, dass man schnell wieder quasi in der Lage ist, normal am Leben teilzunehmen oder wieder gesünder, schneller zu sein. Und dann kann man sich, oder das finde ich immer noch sinnvoll, wenn man das quasi gelernt hat und wieder ein gutes Funktionsniveau erreicht hat zum Beispiel, dass man sich dann nochmal umschaut, okay, vielleicht macht nochmal eine andere Therapieform Sinn, weil vielleicht ist doch noch irgendwas Unbewusstes, irgendwas, was tiefer geht, was man vielleicht dann psychoanalytisch oder tiefenpsychologisch aufarbeiten kann.
Aber gibt es auch, bei mir war es zum Beispiel auch so, dass es so Elemente aus anderen Therapieformen dann eben beispielsweise mit einer Hypnose oder wir haben auch sehr viel über meine Kindheit gesprochen, also dann gibt es dann auch, dass man Elemente aus anderen so, mit reinholt.
Ja, also ganz klassisch verhaltenstherapeutisch wäre das jetzt nicht, wenn man jetzt nur sagt, ich mache nur Verhaltenstherapie, dann geht es nur ums Hier und Jetzt, was ist jetzt das Problem, bei der kognitiven Verhaltenstherapie dann welche Denkmuster gibt es noch, die irgendwie dysfunktional sind, welche Verhaltensweisen sind dysfunktional, da würde man da eher nicht hingucken. Das macht meiner Meinung nach aber nicht so viel Sinn, weil das kommt ja meistens doch auch irgendwo her und viel passiert eben in der Kindheit, da wird man ja geprägt, da macht man die ersten Lernerfahrungen und Beziehungserfahrungen mit den Eltern, mit Geschwistern und so weiter und wenn da schon irgendwas, sag ich mal, nicht optimal gelaufen ist oder schief gelaufen ist im schlimmsten Fall, das macht ja was mit einem. Und deswegen finde ich es sehr sinnvoll, da auch hinzugucken. Also ich bin auch, man muss sich halt festlegen bei der Ausbildung. Mhm. Deswegen habe ich mich für die Verhaltenstherapie entschieden. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, tatsächlich nochmal eine andere Fachrichtung dazu zu lernen später oder halt einzelne Techniken zu übernehmen und die zu lernen und dann auch eine Therapie anzuwenden. Weil ich da einfach, ja, ich finde es Quatsch, das so strikt zu trennen. Das macht für mich keinen Sinn.
Ja, nochmal ein anderes Thema, was ich auch immer wieder höre in Bezug auf Therapie, das hattest du vorhin schon mal angeschnitten, wenn man so sagt, oder höre ich ganz, ganz viel, ich bin nicht krank genug für eine Therapie und ich nehme anderen dann den Platz weg.
Ja.
Und was ist dein Take dazu? Also wenn du jetzt zum Beispiel, wir gehen jetzt davon aus, eine Person, die sagt, boah, ein Thema, da fühle ich mich jedes Mal richtig unwohl bei, wenn es angesprochen wird oder irgendwie macht das was mit mir und es belastet mich, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mein Leben nicht meistern kann. So, was sagst du dazu, wenn Leute Angst haben, einen Platz wegzunehmen?
Ja, also das muss man dann natürlich immer individuell schauen, ne? Also wenn ihr das Gefühl habt, da stimmt irgendwas nicht und das ist irgendwas, was bearbeitungswürdig ist oder was man verändern möchte oder was mich dann doch irgendwie belastet, weil wenn es immer wieder auftreten ist, dann ist es ja schon auch irgendwie nervig, sage ich mal.
Ja.
dann kann man sich da durchaus trotzdem, sag ich mal, zu einer psychologischen Sprechstunde gehen im ersten Schritt und das mit einem Profi, sag ich mal, besprechen. Weil am Ende, wie ich ja schon gesagt habe, könnt ihr keinen Platz wegnehmen, weil wenn der Therapeut oder die Therapeutin sagt, ja, das ist behandlungswürdig, dann habt ihr ja eure Antwort. Das ist ja so, wenn euch der Arm wehtut, aber es so ein bisschen nicht ganz krass einschränkt, aber dann im Röntgenbild rauskommt, der ist gebrochen,
ja,
dann sagt die ja auch nicht, nee, das wächst schon von alleine zum
Boden. Oh, perfektes Bild.
Dann geht die ja auch hin und sagt, ich möchte jetzt einen Gips und stelle ihn 6 Wochen ruhig und danach ist er wieder zusammengewachsen und dann mache ich Physiotherapie, bis es wieder gut ist. Da verlasst ihr euch ja auch auf die Experten.
Mhm.
Und deswegen ist mein Rat, ihr könnt keine Plätze wegnehmen, weil das der Therapeut am Ende selber entscheidet. Vielleicht seid ihr kein ganz krasser, schwerer Fall. Aber das ist ja, das heißt ja nicht, dass es trotzdem, dass ihr dann keine Therapie braucht oder keine Unterstützung braucht, sondern dass der Therapeut oder die Therapeutin entscheidet dann und sagt, wir gucken uns das an. Und vielleicht ist es dann nur eine Kurzzeittherapie mit 12 Stunden. Und danach hat sich das erledigt. Oder es ist dann halt doch noch ein bisschen intensiver und macht noch die zweite Kurzzeittherapie und dann Langzeittherapie und das ist ein bisschen ausgeprägter. Oder wie gesagt, nach der Kurzzeittherapie kann man auch bei manchen Therapeuten dann ins Coaching wechseln, wenn das nicht mehr störungswertig ist, aber ihr das Gefühl habt, ihr würdet da, oder es tut euch gut, da weiter zu sprechen. Das Coaching müsstet ihr dann selber bezahlen bei dem Therapeuten oder Therapeutin. Aber ja, mein Rat ist, lasst das die Profis entscheiden.
Wenn ihr das Gefühl habt, es ist
ja
etwas, wo ihr eine Therapie bräuchtet, geht einfach hin und im Zweifel sagen die halt nein.
Und dann könnt ihr immer noch zu einem zweiten gehen, ja, also eine zweite
Meinung. Ja, genau, anhören. Auf immer.
Wenn jetzt, sage ich mal, 15 Therapeuten sagen, nee, das ist nicht störungswertig, dann ist vielleicht das doch störungswertig, weil wenn ihr zu 15 Therapeuten sagt, ist das ja auch schon mal ein bisschen merkwürdig, sage ich mal. Aber ja, lasst euch da nicht unterkriegen. Im Zweifel sucht ihr euch eine zweite Meinung oder eine dritte Meinung. Oder ist es eben, sage ich mal, nur Coaching?
Genau, was heißt denn nur Coaching? Also es gibt ja auch sehr, sehr, sehr viele Menschen im Internet, die, also Coaches, die dann eben auch Ähnliches anbieten. Die, hast du da eine Meinung zu? Also Coaching versus Therapie? Das ist ja eine persönliche Meinung, aber...
Genau, also es ist eine sehr persönliche Meinung. Also wenn ihr Coaching bei einem Therapeuten macht, finde ich es gut, weil das kann einfach helfen. Vielleicht habt ihr kleine Baustellen und es kann ja auch während des Coachings sich herausstellen, also beim Coaching beim Therapeuten, wenn ihr das macht und da ein paar Stunden macht und dann stellt sich raus, das ist doch vielleicht ein bisschen tiefgreifender, dann könnt ihr beim Therapeuten auch in die Therapie gehen. Das kennt er euch schon und dann kann er auch einen Antrag schreiben dann könnt ihr da über die Krankenkasse dann das beantragen, dass es zu einer Therapie umgewandelt wird. Und dann seid ihr direkt beim richtigen Ansprechpartner. Weil ich sage, dass ein ausgebildeter Psychotherapeut, dass das die richtige Adresse ist. Als ein Coach. Ein Coach kann quasi fast jeder werden. Also es ist ja kein geschützter Begriff. Und deswegen würde ich da vorsichtig sein. Also nur zu jemandem gehen, der nur Coach ist und da über seine Themen zu sprechen, da ist mein Vorurteil vielleicht auch, dass die im Zweifel das länger mitmachen, auch wenn es eigentlich schon störungswertig ist. Also, dass ihr da im Coaching seid, weil der hat ja ein finanzielles Interesse, dass es weitergeht. Und dass der eben nicht unabhängig entscheiden kann, zu sagen, das ist jetzt krankheitswertig, weil wenn er das sagen würde, dann müsstet ihr das Coaching ja abbrechen.
Dann würde das ist aber auch gesetzlich vorgeschrieben für den, sobald es in eine Richtung geht. Weil, wir sagen mal so, es gibt eine Person, die sagt, ich habe so ein paar Themchen, da fühle ich mich nicht so wohl mit, möchte ich mal mit jemandem drüber sprechen. Oder es bin ich, die sagt, ich kann nicht mehr gut meinen Alltag leisten, ich habe eine Angststörung oder ich glaube, ich habe eine Angststörung und dann gehe ich zu einem Coach. Und der
das würde ich nicht machen, ja.
Genau, ein kompetenter Coach würde dich dann auch abweisen und sagen, Gott, bitte geh zu einer Therapie. Und da muss man einfach auf sein Bauchgefühl ganz doll hören und im Zweifel immer dann lieber...
Ja, also ich habe da keine Zahlen zu, aber ich würde sagen, dass wenn ihr bei jemand seid, der eben nicht als Psychotherapeut ausgebildet ist, meine Ausbildung geht extrem lang, es ist extrem intensiv. Ja. Ich mache da viel Selbsterfahrung und viel Supervision, viel
Praxis. Du musst ja selber auch zur Therapie gehen, oder?
Quasi, ja. Es ist keine richtige Therapie, aber ich ich mache Einzel-Selbsterfahrung, da sitze ich auch mit einer ausgebildeten Therapeutin und wir sprechen so ein bisschen und gucken, was sind so Themen, die ich vielleicht mitbringe mit mir, die in der Therapie aufkommen können, weil man merkt dann ja manchmal, manche Patienten triggern einen irgendwie, oder nicht triggern, aber lösen dann was aus in einem, mit dem man dann nicht so gut zusammenarbeiten kann und woran könnte das liegen, kann man das bearbeiten oder ist es halt was, womit man leben muss. Und das alles macht ein Coach nicht. Also der arbeitet nicht ein Jahr lang in der Psychiatrie, so wie ich als Praktikant oder ein halbes Jahr lang in der Praxis oder was auch immer. Der hat nicht 3 Jahre Theorieunterricht und der hat auch nicht Bachelor und Master Psychologie studiert, wo man schon einiges gelernt hat. Und ja, das ist einfach ein massiver Unterschied in der Ausbildung, wo ich sage, das ist das Risiko, dass da was schiefläuft bei jemand, der nur Coach ist, ist höher als beim Therapeuten, der dann einschätzen kann, okay, das ist jetzt störungswertig und da solltet ihr jetzt Therapie machen, weil der eben da kein finanzielles Interesse hat oder der verliert euch ja nicht als Kunden im Zweifel, sondern dann bleibt ihr bei dem und das ist besser, weil ihr dann gleich an der richtigen Adresse seid. Und Coach würde ich unterstellen, der hat auch ein finanzielles Interesse zu sagen, wir machen hier weiter Coaching, auch wenn es eigentlich schon an der Grenze ist oder schon störungswertig ist. Voll. Und die Frage ist auch, wie gut kann er das einschätzen, weil er auch die Ausbildung nicht hat. Voll. Deswegen schwierig.
Gerade bei so psychologischen Themen, also wenn es sowas ist wie, keine Ahnung, ein Coach, der mich im Unternehmen berät oder so, genau, ist ganz anderes. Wir scheren die nicht über einen Kamm alle, ja, sondern es geht jetzt gerade um den therapeutischen Blickwinkel darauf. Genau. Ne?
Also es gibt ja auch Heilpraktiker für Psychotherapie, den bekommt man zum Beispiel auch schon, wenn man im Bachelor Psychologie studiert hat, dann bekommt man den relativ einfach oder man macht da so eine kleine Ausbildung zu. Das kann auch schon einen irgendwie unterstützen, aber auch da würde ich sagen, lieber bei einem psychologischen Psychotherapeuten, weil da eben das Wissen meiner Meinung nach höher ist und die Ausbildung. Es hat ja einen Grund, dass ich fast 10 Jahre Ausbildung mache.
Ja, total.
Deswegen.
Ich glaube, das ist ein guter Input.
Ja.
Hast du zu diesem Thema Therapie jetzt noch abschließend, bevor wir gleich in unsere Toilette hier reingreifen, abschließend noch Worte, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
Ich glaube, was vielleicht auch viele interessieren könnte was viele beschäftigt ist, was mache ich, wenn es irgendwie mit dem Therapeuten nicht passt? Also wenn ich das Gefühl habe, das matcht nicht. Also was du ja vorhin schon gesagt hast, manchmal ist Therapie unangenehm und das gehört dazu, weil es wird vielleicht auch mal konfrontiert und gesagt, was sie jetzt beschreiben, da stelle ich mir vor, dass ihr Partner davon belastet ist und das ist ja was man eigentlich nicht hören möchte, weil das einem ja irgendwie unangenehm ist. Das meine ich nicht, dass es nicht matcht zwischen euch, sondern manchmal ist Therapie auch blöd sozusagen und man hört Sachen, die man nicht hören will, aber es ist ganz wichtig, die auch zu hören. Sondern wenn es so zwischenmenschlich nicht passt, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, wenn ihr nicht vertrauen könnt oder wenn ihr bewertet werdet, was im besten Fall nicht passiert, aber manchmal, es gibt schwarze Schafe, das ist nun mal so. Und wenn das passiert, dann habt keine Scheu, das anzusprechen oder zu sagen, das passt nicht. Manchmal kann das dann auch sein, dass es so ein bestimmtes Beziehungsmuster bei einem ist, dass man so, sobald es irgendwie ernster wird, das dann gleich wieder lösen möchte. Deswegen hilft es dann manchmal, so ein Abschlussgespräch mit dem Therapeuten auch zu machen. Manche Therapeutinnen haben das auch im Vertrag drin, dass es quasi am Ende der Therapie oder wenn die abgebrochen wird, dann trotzdem nochmal ein Abschlussgespräch gibt, wo ich empfehle als Therapeut, aber auch, weil ich glaube, dass es wirklich hilft, das würde ich wahrnehmen, weil dann kann man nochmal gucken, vielleicht ist es doch nochmal ein Thema, was da irgendwie ist und das wurde jetzt gerade aktiviert dadurch, dass hier so eine enge Beziehung aufgebaut wurde und ich kann das gar nicht aushalten. Das kann dann ja auch schon Teil der Störung sozusagen sein. Ja. Genau. Deswegen habt ihr keine Scheu, das auch vielleicht den Therapeuten zu wechseln, aber besprecht das nochmal, das würde ich sagen. Und ja, das ist mir eigentlich ganz wichtig, das gehört, glaube ich, dazu. Mhm. Und ganz, weil das nämlich sehr wichtig ist, diese therapeutische Beziehung. Das ist so eines der zentralen Wirkfaktoren in der Therapie, ist eine gute therapeutische Beziehung. Und wenn die nicht da ist, dann klappt die Therapie auch. Und das ist nicht ganz so erfolgreich und wirksam, genau. Ja.
Das ist doch gut. Ich glaube, mit dem Input, den du uns jetzt erzählt hast, können richtig viele was anfangen. Also genau, wenn ihr das hört und selber irgendwie denkt, gut, now is the time. Jetzt habt ihr vielleicht ein paar Tipps von einem Psychotherapeuten höchstpersönlich, obwohl ein
in Ausbildung. Psychotherapeuten
bald, Ausbildung. Aber ja, dann wird erstmal ein Sektchen getrunken. So, dann kommen wir jetzt schon zum letzten Part von unserem Podcast heute und zwar mit einem Griff ins Klo. möchtest du die heiligen, das Heiligtum öffnen? Ich meine schon, wir müssen da noch einen Scheinwerfer mit reinbauen. An alle, die jetzt hier nicht zugucken, wir öffnen gerade die Toilette. Dahinter sind die Gläser. Ich halte noch fest. Du kannst mir jetzt eine Frage stellen und danach stelle ich dir eine Frage. Das sind random Fragen, die ihr euch ausgedacht habt, tatsächlich, meine Community. Oh, ich habe Angst, du grinst so.
Ja, es ist so lang. aber es ist eine coole Frage. Ich glaube, die. Was ist das schönste Kompliment, das du je von einer Person bekommen hast?
Oh, das ist wirklich eine richtig schöne Frage. Ich glaube, von deiner Frau, weil deine Frau ist eine Person, die sehr früh aufgehört hat oder nur noch selten Komplimente so fürs Äußere zu geben, sondern eher für innere Werte. Und ich glaube, das schönste Kompliment, was man mir geben kann, ist, dass ich irgendwie was Schönes in der Person auslöse. Mhm. Also egal, was es ist, ob es irgendwie Vertrauen, Sicherheit, Freude, Humor oder sowas. Und jetzt nicht irgendwie, deine Haare sehen schön aus, darüber freue ich mich auch, aber vor allem freue ich mich über Komplimente, die so ein bisschen aufs Innere gehen.
Mhm. Ja, finde ich auch so. Wenn jemand sagt, ich fühle mich bei dir wohl, wenn
du bist ein Safe Space, es gibt nichts Schöneres.
Es gibt auch so eine therapeutische Intervention bei so Gruppentherapien.
Ja.
Ressourcendusche heißt das. Da setzt man sich hin und dann ist man in der Gruppe und dann sagen alle in der Gruppe was Positives überein. Und das muss man dann.
Das ist bestimmt so krass unangenehm, das anzunehmen, genau. Oder?
Dann sitzt du da und du darfst nichts dazu sagen. Du musst das einfach über dich ergehen lassen, diese Dusche. Das ist richtig schwierig aushalten, weil man will immer so, oh, danke und wie nett.
Und du auch.
Du auch, so. Aber man muss das aushalten. Das ist schon, das haben wir in der Ausbildung gemacht. Das war ganz interessant. Und es tut gut.
Tut gut, ne? Ja. Das ist schön. Wollen wir das immer in einem Freundeskreis machen?
Komplimente-Dusche.
Ressourcen-Dusche,
wenn wir uns, ja, können wir machen.
Ich bin da total für. Das machen wir beim nächsten Mal. So, jetzt ziehe ich eine Frage. Oh, das ist die letzte. Wir brauchen Nachschub. Auch so lang. Ich mache die jetzt gerade auf. Mein Gott. Mein Gott, okay. Gibt es etwas, was du im ersten Moment bereut hast und es dann doch ziemlich gut war? Wo dachtest du zuerst so, oh nee, und dann im Endeffekt war es doch richtig.
Boah, muss ich jetzt richtig.
Das ist auch echt deep.
Was ich zum ersten Moment bereut habe und das dann doch gut war.
Ja, oder vielleicht nicht bereut, wo du beim ersten Moment so dachtest, oh nee, und dann war es doch richtig gut.
Es ist jetzt ein bisschen persönlicher eigentlich, aber ich erzähle es, glaube ich, trotzdem, weil das hat mich auch am Ende dazu gebracht, mit Psychologiestudium damit anzufangen. Das war nach der Arbeit als Rettungssanitäter, wollte ich abends zu einer Grillfeier von Freunden und dann bin ich in Hamburg zu schnell gefahren im Auto, weil ich von der Arbeit genervt war und ich unbedingt zu der Feier hin wollte. Und dann wurde ich von der Polizei rausgezogen, also von so einer Zivilstreife, und dann musste ich ein Aufbauseminar machen und ich habe eine hohe Strafe bezahlt und einen Punkt bekommen, weil ich halt 70 statt 50 gefahren bin, was nicht cool ist. Also fahrt nicht zu schnell, macht das nicht, das ist wirklich dumm.
Bei 70 statt 50 muss man schon aufbauen. War das in der
Probezeit? Ich war an der Probezeit noch. Ja. Ich hätte auch noch
Probezeit verlängern. Ich wollte gerade sagen, okay.
Also 21 drüber ist das die kritische Zahl. Deswegen hatte ich da Glück gehabt.
Warst du nicht auch so gerade noch in der Probezeit?
Ja, das war richtig ärgerlich. Aber ich habe es verdient. Ich habe das Aufbauseminar gemacht. Ich habe meine Probezeit. Ich bin jetzt fein. Aber ich habe von meiner Frau richtig Ärger bekommen. Und sie hat mich auf den Pott gesetzt. Ich muss jetzt was anders machen. Und ich bereue es, dass ich da zu schnell gefahren bin. Mhm. Aber im Endeffekt hat es mich dazu geführt, dass ich jetzt quasi dann angefangen habe zu studieren und jetzt auf dem richtigen Weg bin. Also das habe ich bereut, aber eigentlich war es gut.
Das ist schön. Das ist doch gut. Das sind sehr schöne abschließende Worte. Falls ihr jetzt denkt, boah, dem Lukas, dem möchte ich noch mal ein bisschen mehr zuhören. Vielleicht kannst du ja mal von eurem Podcast erzählen.
Ja. Ja, genau. Also meine Frau und ich, also Vanessa, die ja auch hier schon zu Gast war. Die
meine beste Freundin.
Die schon sehr lange kennst. Wir haben auch einen Podcast, der heißt Beziehungsstatus kompliziert mit einem Punkt dazwischen. Und meine Frau ist Politikwissenschaftlerin und ja auch auf Social Media aktiv und spricht da ganz viel über Body Positivity und Feminismus und Mental Load und solche Themen und auch über Politisches. Und ich als Psychotherapeutin in Ausbildung sprechen da über verschiedene Themen, über Mental Load zum Beispiel. Wir haben auch schon über Therapie gesprochen, Wir sprechen über Selbstfürsorge und alles.
Ehevertrag. Ehevertrag.
Also alles, was so irgendwie relevant ist und uns irgendwie betrifft in unserem Leben oder in unseren Fachrichtungen. Es wird auch bald noch eine große Radsportfolge kommen.
Ich wusste es, dass du das jetzt sagst.
Also das ist mein Lieblingsthema sozusagen.
Da Lukas ist ein Radsport-Nerd und ein Wäsche-Nerd.
Die anderen im Freundeskreis konnte ich alle noch nicht so überzeugen.
Obwohl du fährst ja wohl Fahrrad mit Joni.
Ja, aber keiner guckt mit mir Fahrradrennen leider. Naja, auf jeden Fall darum soll es nicht hauptsächlich gehen. Da gibt es auch eine Radsportfolge.
Wenn du Baba davon überzeugen kannst irgendwann. Kann.
Und genau, da könnt ihr uns auch momentan wöchentlich hören. Und wenn die Folge hier rauskommt, dann sind bestimmt schon auch einige Folgen bei uns dann da. Und kommt doch gerne vorbei, wenn ihr da Lust drauf habt. Und
wir verlinken das mal. Ich glaube, man kann irgendwas unten verlinken.
Ja, du kennst dich mehr aus.
In den Show Notes
kann man das verlinken. Da verlinkt ihr auch bestimmt therapie.de und auch die Nummer gegen Kummer und 11617. Genau. Und
super.
Das war ich auch noch.
Das war doch richtig schön. Ich danke dir tausendfach, dass du hier warst.
Danke dir für die Einladung.
War ein sehr nettes Gespräch. Ich finde, das sollten wir öfter machen, dass man sich einfach so gegenüber sitzt und über ein Thema spricht. Ist doch super.
Vor vielen Kameras.
Ja, die sehen wir da nicht. Philipp, den sehen wir da hinten nicht.
Der ist aber auch nett.
Ja, von dem kann man gut reden.
Von dem muss man sich auch nicht schämen.
Das stimmt. Ich danke dir und dann gehen wir jetzt mit den Hunden raus.
Yes.
Ciao.
Thank you.